SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Mit Janina Schreiber, hallo. Ich habe diesmal meine Lupe dabei. Und da gehe ich jetzt mal ganz dicht ran. Ans Grün. Das sieht aus wie so ein grünes Kissen. Das ist aber tatsächlich Moos. Bei uns hier in Mitteleuropa finden wir Moose überall, wenn wir mal genauer schauen. In Pflastersteinritzen, zwischen Mauern, auf Dächern, in Siedlungen, genauso wie im Wald oder am Bach und Ransum. Das lohnt sich.
Moose sind einfach unglaublich schöne Pflanzen. Und ansonsten sind sie natürlich auch super wichtig für ganz viele Ökosysteme auf der Erde. Wir wissen nur leider sehr, sehr wenig bisher über diese große Artenvielfalt. Und umso schöner ist es jetzt, dass es auch wirklich eine Professur hier in Jena gibt, die sich auch dem Thema dann widmet.
Ja, das ist Julia Bechtele. Sie ist Biologin und hat eben diese erste Professur für Moose an der Uni Jena inne. Und ich spreche mit ihr drüber, was genau diese grünen Teppiche für uns tun können. Diesmal im Globalgespräch. So, vorher hüpfen wir aber nochmal nach Berlin, ins Regierungsviertel. Die parlamentarische Sommerpause, die ist dort nämlich vorbei und schon kurz vorher gab es ordentlich Hufenscharren. Kein Wunder, es steht ja auch viel auf der Agenda für die kommenden Wochen und Monate. Unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat zum Beispiel angekündigt, die Energiewende mal einem Realitätscheck zu unterziehen. Im Herbst soll das Ganze veröffentlicht werden, aber es gibt schon jetzt große Sorge, dass diese Analyse dem Ausbau von Windrädern und Solarpaneelen ja buchstäblich den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Und das hat Gründe, wie Juliane Ort berichtet.
In Bonn am Rhein wollen mehr als 300.000 Menschen mit Energie versorgt werden. Für die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner sollte Strom möglichst nachhaltig und kostengünstig sein. Und deshalb spielen Solaranlagen auf den Dächern ihrer Stadt für sie eine zentrale Rolle.
In Bonn können wir rund 30% unseres künftigen Strombedarfs über Photovoltaik erzeugen.
Aber das funktioniere nur, wenn Förderung und Einspeisevergütungen für Solarstrom erhalten blieben. Die hatte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU in Frage gestellt. Solaranlagen würden sich auch so lohnen, so ihr Argument. Aber Oberbürgermeisterin Katja Dörner gibt zu bedenken,
die Eigentümerinnen, Eigentümer von großen Dächern entscheiden sich aber nur dann für eine Dachvollbelegung, wenn sie ihren überschüssigen Solarstrom verkaufen und damit ihren Invest in die zusätzlichen PV-Module refinanzieren können.
Ohne feste Zusagen würden nur kleinere Anlagen aufs Dach gesetzt, die den Eigenbedarf decken. Ein Teil des Dachs bliebe also ungenutzt und es würde weniger nachhaltiger Strom erzeugt. Das scheint Ministerin Katharina Reiche in Kauf zu nehmen, denn wenn immer mehr Solaranlagen gleichzeitig bei Sonne Strom einspeisen, würde das die Netze überlasten. Das will Christian Ofenhäusle vom Bundesverband Steckersolar nicht gelten lassen. Er findet, die Netze sollten endlich für die dezentrale Stromversorgung ausgestattet werden. Statt immer von Netzausbau würde er gerne über Netzumbau reden.
Die Leitungen zu den Haushalten sind da, die können in beide Richtungen genutzt werden, aber sie werden nur in eine Richtung genutzt. Und das liegt daran, dass die Netzplanung insbesondere vor Ort immer noch vom Stromverbraucher ausgeht, statt von einem Prosumenten.
Also von Menschen, die Strom nicht nur verbrauchen, sondern auch produzieren, speichern oder einspeisen. Ein erster wichtiger Schritt, damit sich das ändert, wären moderne digitale Stromzähler, sogenannte Smart Meter, findet Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Die Geräte zeigen nicht nur den genauen Verbrauch an, sie können sogar zwischen Energieversorger und den Haushalten kommunizieren.
Sie könnten durch eine flexible Nutzung, weil man das Nutzerverhalten und den Lebensstil anpassen kann auf viel oder wenig Strom im Netz, oder auch die eigene Erzeugung und die Teilnahme an neuen Stromtarifen direkt an der Energiewende teilnehmen. Und sie könnten damit Geld sparen.
Nur gerade mal 2% der Haushalte in Deutschland haben so einen Smart Meter. In Italien, Schweden oder den baltischen Staaten sind es 90%. Grund dafür deutlich höhere Auflagen und Kosten in Deutschland. Was woanders auch schon besser funktioniert, ist Energy Sharing. überschüssiger Strom aus der Solaranlage kann zum Beispiel in der Nachbarschaft genutzt werden. Aber auch dafür braucht es mehr Beweglichkeit im System. Und vor allem, findet die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner, braucht es Verlässlichkeit.
Da gehört aus unserer Sicht die Einspeisevergütung ganz klar mit dazu.
Verlässlichkeit in Richtung Erneuerbarer. Ja, so ein Thema, bei dem könnte es zum Konflikt zwischen CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und SPD-Umwelt- und Klimaminister Carsten Schneider kommen. Der wird ja nicht müde zu betonen, dass der Ausbau der Erneuerbaren weitergehen soll. Passend dazu war er jetzt on Tour auf seiner Sommerreise in Wörth am Rhein, und zwar bei Daimler Truck, wo umweltfreundliche Technologien eine Hauptrolle spielten. Christoph Mautes war dabei.
Der Minister sah sich gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten und Parteifreund von der SPD, Alexander Schweizer, die Montagelinie im Werk in Wörth an. Symbolisch half er selbst beim Einbau einer Batterie in einen Elektro-LKW mit und fuhr anschließend auch gleich selbst Probe, denn Carsten Schneider ist im Besitz eines gültigen LKW-Führerscheins. Der Nutzfahrzeugsektor sei eine Schlüsselbranche in Sachen CO2-Reduktion, so Schneider. Man befinde sich gerade allerdings mitten in der Transformation und es brauche noch einen langen Atem.
Der lange Atem. Eher kurzfristig sind schon ganz schön viele Veränderungen passiert in einem anderen Ministerium, auch für das Klima und die Umwelt wichtig. Und das wird geleitet von CSU-Politiker und Landwirtschaftsminister Alois Rainer, das Landwirtschaftsministerium. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann, die hat da für uns mal genauer reingeschaut.
Alles anders als bei der Ampel. Das ist der Auftrag, den CSU-Chef Markus Söder dem neuen Landwirtschaftsminister mitgibt.
Statt dem grün-veganen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger. Jetzt gibt's wieder Leberkäse statt Tofu-Tümelei.
Und Alois Rainer, Metzgermeister und langgedienter Bundestagsabgeordneter aus Niederbayern, liefert. Er verspricht eine Kehrtwende. Etliche Forderungen des Bauernverbandes hat Rainer in den ersten Monaten seiner Amtszeit schon umgesetzt.
Punkt 1.
Rainer kippt eine bei den Landwirten verhasste Verordnung, die dazu diente, die Nitratbelastung im Grundwasser zu kontrollieren. Bürokratieabbau, sagt er. Auf Kosten des Naturschutzes, sagen Kritiker.
Punkt 2.
Die Frist wird verlängert, innerhalb der Landwirte die Bedingungen für das Tierwohlkennzeichen erfüllen müssen, zum Beispiel beim Platz im Stall. Und für den Stallumbau verspricht Rainer auch noch 1,5 Milliarden Euro pro Jahr.
Punkt 3.
Ab dem 1. Januar 2026 sollen die Bauern beim Agrardiesel wieder die ursprüngliche finanzielle Unterstützung bekommen. Die hatte die Ampel kurz vor Weihnachten 2023 gestrichen. Danach organisierte der Bauernverband wochenlange Traktordemonstrationen im Regierungsviertel. Viele Gründe zur Freude für den Bauernverband also. Doch Generalsekretärin Stefanie Sabet gibt sich nüchtern.
Es war aus unserer Sicht sehr notwendig, dass schnell erste Signale kommen und positive Signale kommen, weil lange zu wenig passiert ist.
Nur beim Mindestlohn für Erntehelfer, da hat der neue Minister den Bauernverband nicht zufriedengestellt. Rainer ließ prüfen, aber weniger als Mindestlohn ist auch für ausländische Hilfskräfte rechtlich nicht machbar. Muss auch der CSU-Minister mit wütenden Bauernprotesten rechnen, wenn er nicht alle Forderungen des Verbands erfüllen kann? Die Generalsekretärin sagt,
das mag ich jetzt nicht abzuschätzen. Wir setzen jetzt erstmal darauf, dass wir uns konstruktiv miteinander auseinandersetzen.
Eine konstruktive Auseinandersetzung vermissen Tier- und Naturschützer bislang. Der Deutsche Tierschutzbund spricht von einem tierschutzpolitischen Beben, als die bislang unabhängige, hochgelobte Tierschutzbeauftragte ersetzt wird durch eine Staatssekretärin im Ministerium. Rainer macht sich stark für einen leichteren Abschuss von Wölfen. Und dann wird der Minister noch gefragt, was ihm wichtiger sei, Klimaschutz oder Fleischkonsum.
Der Klimaschutz ist der gesamten Bundesregierung ein wichtiges Ziel. Das hat mit dem Fleischkonsum meines Erachtens nichts zu tun.
Dabei weisen Experten schon lange darauf hin, wie klimaschädlich der hohe Fleischverbrauch ist. Kopfschütteln bei Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Seine erste Bilanz?
hier scheint sich im Ministerium auch eine neue Linie durchzusetzen, nämlich alles zu tun, dass die Landwirte glücklich sind, aber die Tiere leiden.
Nachhaltigkeit, Natur und Klimaschutz drohen Opfer einer rückwärtsgewandten Landwirtschaftspolitik zu werden, befürchtet Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Als Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft hat er mühsam Kompromisse zwischen Bauern und Naturschützern erarbeitet. Heute glaubt er,
dass die Konflikte, die wir in der Vergangenheit hatten, sich eher wieder verstärken könnten. Ich befürchte das, weil es ginge anders. Und die Zukunftskommission ist weiter auch in Kontakt miteinander und würde jederzeit die Hand ausstrecken, um mit dem Minister ins Gespräch zu kommen.
Alois Rainer hat allerdings bislang noch wenig in Richtung Natur- und Klimaschutz geschaut.
Ja, die Debatte rund ums Thema Fleisch und die Meinung unseres Landwirtschaftsministers dazu, auch das ist Thema in unserer ARD-Sendung Panorama vom 28. August und die ist zu finden in unserer ARD-Mediathek. Ohne Moos nix los. Ja, das ist nicht nur ein Spruch für den Berliner Politikbetrieb, wenn es um wichtige monetäre Investitionen in Klimaschutz geht. Auch wenn wir das ganz wörtlich nehmen, ist Moos eine echte Bank. Fürs Klima. Warum das so ist, das habe ich mir von meiner Gesprächspartnerin Julia Bechteler erklären lassen. Sie hat ganz frisch jetzt die Professur für Moose am Senckenberg-Institut für Pflanzenvielfalt an der Universität Jena inne und versucht dabei vor allem rauszufinden, was wir von den grünen Teppichen lernen können.
Global, das Gespräch.
Frau Bechteler, wenn wir an Moose denken, dann sehen viele wahrscheinlich nur einen ja, vermeintlich unscheinbaren grünen Teppich im Wald oder an einer Mauer. Wäre es vielleicht nicht eine gute Idee, einfach mal die Lupe auszupacken und da genauer hinzuschauen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Idee, eine Lupe mal mit einzupacken und sich vielleicht auch einfach mal die Diversität, diese Vielfalt, die wir sehen bei Moosen, mal genauer anzugucken. Weil das sieht zwar von weiter weg alles wie kleine grüne Polster aus oder kleine grüne Pflanzenmatten. Aber wenn man da genauer hinschaut und sich auch mal die Blättchen genauer anschaut, dann sieht man eine unglaubliche Vielfalt an Formen, an auch verschiedenen Grüntönen. Und ich denke, das macht es einfach auch sehr reizvoll, da mal einmal genauer hinzuschauen.
Was fasziniert Sie denn persönlich so sehr an diesen Pflanzen, dass Sie ihnen eine ganze Professur widmen?
Ja, Moose sind einfach, ich würde sagen, unglaublich schöne Pflanzen. Und ansonsten sind sie natürlich auch super wichtig für ganz viele Ökosysteme auf der Erde. Wir wissen nur leider sehr, sehr wenig bisher über diese große Artenvielfalt und umso schöner ist es jetzt, dass es auch eine Professur hier in Jena gibt, die sich auch dem Thema dann widmet.
Sie haben eben von Nutzen gesprochen für Ökosysteme. Welche Nutzen sind das genau?
Ja, also zum einen sind Moose unglaublich wichtig als Primärproduzenten.
Das bedeutet, sie wandeln Sonnenenergie oder chemische Energie in für Lebewesen eben nutzbare organische Stoffe um.
Sie spielen auch eine unglaublich wichtige Rolle, gerade in der CO2-Speicherung, was wiederum sehr wichtig ist, gerade im Hinblick auch auf Klimawandel, auf ja, diese ganzen Veränderungen, die wir ja auch feststellen können. Und daneben sind Moose auch ganz wichtige Pionierpflanzen. Das heißt, wenn wir mal so eine Schotterfläche haben, gerade im Stadtbereich vielleicht, können Sie sehen, dass Moose eine der ersten Pflanzen sind, die eigentlich dort auch zu finden sind. Und die schaffen kleine Habitate für alle möglichen Organismen, Kleinstlebewesen bis hin dann auch zu Blütenpflanzen und schaffen so letztendlich auch neue Lebensräume. Und sie speichern auch unglaublich viel Wasser. Das ist vor allen Dingen gerade wichtig, auch wenn wir denken, so Richtung Hochwasserschutz zum Beispiel, unglaublich wichtige Rolle. Auch wenn wir zum Beispiel dann daran denken, das Klima erwärmt sich immer mehr. Moose können durchaus auch für eine gewisse Kühle auch sorgen.
Dabei sind Moose super alt. Es gibt sie ja seit mehr als 400 Millionen Jahren. Wie haben Sie das gemacht? Also welche Tricks nutzen Moose, um so lange überleben zu können?
Genau, allerdings ist gerade die heutige Diversität, also die heutigen Arten, die wir sehen, eigentlich gar nicht so alt. Also das geht dann wirklich zurück auf so ein paar Millionen Jahre, vielleicht auch so ein paar tausend Jahre. Und es gibt immer noch viele Artbildungsereignisse. Also sie sind durchaus keine langweilige Gruppe, die jetzt so ja mal vor 450 Millionen Jahren entstanden ist und genauso fortbesteht, sondern da passiert sehr, sehr viel. Und ich denke, vor allem die Fähigkeit von Moosen, sich recht schnell auch an die Umgebungsfeuchte anzupassen. Das heißt, sie können eigentlich komplett austrocknen oder fast komplett austrocknen, dann eigentlich sehr lange auch in diesem trockenen Zustand überdauern. Und dann, sobald eben wieder genug Wasser oder eine gewisse Umgebungsfeuchte da ist, auch wieder ihren Stoffwechsel aktivieren, ihre Photosynthese aktivieren und dann eben sehr schnell wieder auch aktiv werden. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Strategie, um gerade auch diese sehr harschen Bedingungen am Anfang, wo Landleben sozusagen entstanden ist, vor so 400 bis 500 Millionen Jahren, auch zu trotzen. Was noch eine andere tolle Strategie ist, einige Moosen können nämlich auch Symbiosen mit Pilzen bilden. Und wir wissen ja auch gerade, wenn wir uns daran erinnern, vielleicht auch gerade wieder an den Wald denken, Pilze spielen ja auch eine ganz große Rolle, gerade für die Wasserversorgung und auch Nährstoffversorgung auch von unseren heutigen Bäumen. Einige Moose können auch darauf zurückgreifen und das war mit Sicherheit auch eine Strategie, gerade auch in früheren Zeiten, um an Nährstoffe und auch Wasser zu kommen.
Kooperation als Strategie also. Kann das auch in der Klimaerhitzung helfen?
Ja, also da spielen Moose, glaube ich, eine sehr herausragende Rolle, weil ganz viele Mooslinien oder vielleicht auch sogar fast alle Mooslinien austrocknungstolerant sind. Also wie schon beschrieben, die können eben wirklich längere Zeit im fast ausgetrockneten Zustand überdauern. Und da gibt es natürlich aber auch Unterschiede zwischen den Arten. Und diese Austrocknungstoleranz findet man aber relativ selten bei Blütenpflanzen. Das heißt, die kommt da eigentlich gar nicht so vor. Also es gibt eine gewisse Trockentoleranz. Ja. Das heißt, da kann sozusagen wirklich die Zelle so bis auf 30-40% auch ihr Wasser verlieren und trotzdem überlebensfähig sein. Und bei der Austrocknungstoleranz geht das aber noch einen Schritt weiter. Da kann es dann so bis zu 10% und auch mit Wasser die Zelle überleben oder sogar ein bisschen drunter. Und ich denke, gerade vergleichende Studien, gerade auch im Biodiversitätskontext, können da wirklich viel Input nochmal liefern, dann auch, um zum Beispiel auch Pflanzen anpassungsfähiger zu machen an Trockenheit. Wenn wir einfach verstehen, wie diese Pflanzen das evolviert haben, wie diese molekularen genetischen Mechanismen funktionieren. Ich denke, da ist sehr viel Potenzial auch für die zukünftige Forschung da.
Forschung, aber auch Klimaanpassung. Stichwort Klimaanpassung. Da frage ich mich also, sollten wir bei Fassadengrün vielleicht mehr an Moose denken?
Genau, weil wie schon gesagt, Moose natürlich sehr gut Wasser speichern können, dadurch auch eine gewisse Kühlung der Umgebung hervorrufen können. Und das ist wirklich auch was, was man bestimmt auch schneller umsetzen kann, weil wir da auch durchaus forschungsmäßig auch schon weiter sind. Und dann vielleicht auch wirklich Moose in die Städte reinbringen können. Also es gibt da durchaus etliche Ideen, sei es jetzt wirklich an den Wänden mit Moosen zu begrünen oder eben vielleicht sogar auch wirklich Pflasterfugen mit Moosen auszugestalten und dadurch die Innenstädte vielleicht nicht nur grüner, sondern auch kühler zu gestalten, gerade im Sommer bei den Hitzeereignissen, die wir auch in den letzten Jahren so gesehen haben.
Okay, also auf keinen Fall raus aus den Fugen mit Moos, das sieht man ja auch immer noch.
Genau, also ich würde sagen, stopp mit dem Moos aus den Fugen rauskratzen. Die sind eben sehr wichtig. Sie können eben nicht nur zur Begrünung beitragen, sondern auch wirklich die Umgebung beeinflussen, kühlere Räume schaffen. Und ich denke, auch gerade im Hinblick auf Klimawandel sollte das wirklich höchste Priorität auch haben. Sie können halt auch Habitate schaffen für ganz viele Kleinstlebewesen. Deshalb sind sie eben auch so wichtig, um, sage ich mal, Biodiversität auch zu schützen und vielleicht eben auch Räume zu schaffen.
So, jetzt habe ich zum Schluss aber noch was ganz Besonderes mitgebracht, denn der Sommer, der neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Die Hochphase des Flirtens ist damit eigentlich vorbei. Starten wir also mal so richtig ernsthaft ins Dating hier. Es gilt die Kandidatin oder den Kandidaten für die kältere und kuscheligere Jahreszeit zu finden. Passend dazu gibt's also ein tierisch gutes Match, denn der Nabu, der ruft wie jedes Jahr dazu auf, den Vogel des Jahres zu wählen. Wem also, frage ich, schenken Sie Ihr Herz? Neues Jahr, neues Glück, auch in der Vogelliebe. Hilfe bei der Auswahl gibt es diesmal von Nabu-Ornithologe Martin Rümmler, der direkt Kandidatin Nummer 1 vorstellt, die Amsel.
Eigentlich jedermanns und jeder Fraus Lieblings.
Ihr flötender Gesang dürfte allseits bekannt sein und zumindest bei dem einen oder anderen Zuhörer eine Verbindung durch Vertrautheit schaffen, wie NABU-Experte Rümmler vermutet.
Und ich glaube, die meisten sind in den Gesang verliebt und möchten den eigentlich jederzeit und am liebsten das ganze Jahr lang hören.
Wer die Amsel gerne bei sich hat, der solle auf grüne und artenreiche Gärten setzen. Denn ihr Motto?
Beeren statt Beton.
Viel seltener als die Amsel treibt sich Kandidatin Nummer 2 in unseren Landschaften umher. Das graubraun gesprenkelte, gemütliche Rebhuhn.
Das Rebhuhn war mal relativ häufig bei uns in der Agrarlandschaft, hat aber in den 90er Jahren einen enormen Bestandseinbruch erlitten.
Das Rebhuhn fühlt sich in bunt blühenden und voller Insekten summender Felder und Wiesen wohl. Für Ökolandwirte könnte dieser Hühnervogel also die perfekte Kandidatin sein.
Der oder die Landwirtin, die oder der Rebhühner auf dem Acker hat, die können sich dann entsprechend freuen, weil das ist ein Lob an die Arbeit, die man da macht.
Außerdem stehen 2 Eulenvögel zur Auswahl. Und eine, bei der könnte man annehmen, sie braucht unser Herz gar nicht mehr. Martin Rümmler erklärt nämlich:
Die Schleiereule trägt ja ihr Herz direkt auf dem Gesicht, kann man sagen, denn sie hat das sprichwörtliche herzförmige Schleiergesicht, mit dem sie ganz, ganz besonders gut hören kann, nämlich Nagetiere. Das ist ihre bevorzugte Nahrung und die findet sie natürlich vor allem da, wo wir viel Pflanzen haben, wo wir viel Agrarlandschaft haben, also eben auf dem Land.
Die Schleiereule, perfekte Kandidatin für alle Landmenschen.
Und eigentlich kann man nicht genug Eulen im Rennen haben.
Weshalb der NABU gleich noch eine andere Eulenkandidatin zur Auswahl stellt. Die Waldohreule. Besonders charismatisch durch ihre puscheligen Federohren. Aber Vorsicht, lassen Sie sich nicht täuschen. Rümmler?
Die eigentlichen Ohren sind hinterm Gesicht im Gefieder versteckt, sodass sie da also sehr gut hören kann.
Kleine Baumgruppen und Hecken, am besten mit leeren Krähennestern und Bäumen. Damit geben sie der Waldohreule ihr Herz. Und last but not least, ein überraschender Kandidat, der ganz nach dem Motto verfährt: Mache dich rar, dann bist du der Star.
Das ist der kleine, leicht zu übersehende Underdog, Underbird, der Zwergtaucher. Einziger Wasservogel im Reigen dieser 5 Kandidatenarten.
In der Regel hören wir den Zwergtaucher eher, als dass wir ihn sehen. Sein Herz schlägt höher bei sauberen Gewässern mit ausreichend Schilf zum Verstecken.
Das müssen keine großen Seen sein oder Teiche, sondern ja, Hauptsache, wir haben viel Vegetation am Uferrand, wo dann der kleine Vogel sein Schwimmnest baut, um dort seine Jungen großzuziehen.
Doch wegen seiner speziellen Vorlieben könnte er bald noch rarer werden.
Und gerade in Zeiten der Klimakrise, bei Dürren, haben wir oftmals starke Wasserstandsschwankungen und das muss möglichst vermieden werden.
Wer also ist Ihr Favorit unter den 5 Vogelkandidaten für 2026? NABU-Ornithologe Martin Rümmler jedenfalls hat zumindest eine Tendenz.
Ja, ich bin hin und her gerissen zwischen dem Rebhuhn und dem Zwergtaucher. Also der Zwergtaucher ist schon so mein Sparkbird, also einer, der auch die Faszination für das Vogelgucken bei mir geweckt hat.
Ja, und wenn auch Sie Faszination fürs Vögel beobachten und ein Herz zu vergeben haben, dann können Sie das noch einen ganzen Monat lang tun unter www.vogeldesjahres.de. Da ist das möglich und abstimmen. Für diese Folge war ich also Ihr Match, Janina Schreiber, bin damit aber auch raus und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.